Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten darüber, wie wir Vereinbarkeit, Gleichstellung, Diversity und Change fördern und neu denken können. Ob du dich für soziale Gerechtigkeit einsetzt oder einfach nur ein besserer Ally sein möchtest, ich habe für dich alles im Angebot. Für eine menschliche und zufriedene Welt 365 Tage im Jahr. Hallo liebe Corinna, ich freue mich total, dass du da bist und dir die Zeit für meinen Podcast nimmst. Ich bin super, super gespannt auf unser Gespräch, unseren Austausch. Magst du mal mit uns teilen, wo befindest du dich denn gerade für die Aufnahme?
Ich befinde mich gerade in einem der wenigen Zimmer mit Tür bei uns zu Hause. Genau, weil ich dachte, es ist ein bisschen ruhiger, wenn ich mal die Tür auch schließen kann. Ja. Genau, und jetzt habe ich mich hier einfach mal ins Schlafzimmer verzogen.
Sehr cool, dankeschön. Magst du dich mal vorstellen? Wer bist du und was machst du beruflich?
Sehr gern. Und also erst nochmal auch vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, Dankeschön. Ich bin Corinna Kurscheid. Ich arbeite aktuell als Associate Vice President bei Nivea oder bei Beiersdorf für die Marke Nivea und bin international für die Kategorien Deo und Shower beziehungsweise Body Cleansing verantwortlich. Genau, also da verantworte ich eben weltweit die gesamte Innovationsentwicklung und das ist bei uns wirklich end-to-end, also wirklich so Consumer Insighting, Trends, was tut sich da, dann Konzepte erarbeiten, dann in cross-funktionalen Teams die Produkte erarbeiten mit allem, was dazugehört, also dann mit den Forschungskollegen, mit den Packaging-Kollegen, Supply Chain und dann natürlich auch mit den Design-Kollegen, wie sieht das alles aus, welche Claims kommen da drauf und dann später auch die Kommunikation und den Launch-Support. Und dann übergeben wir quasi ein komplettes Paket an unsere lieben Kollegen in den Regionen und Ländern, die dann das Ganze wunderbar toll vermarkten und hoffentlich ganz viele Menschen damit begeistern.
Ja, und wusstest du schon immer, dass du in eine solche verantwortungsvolle Position kommen möchtest?
Nee, bei mir ist es in der Tat so, dass ich eigentlich immer genau wusste, was ich nicht wollte. Also ich habe mich in meinem Leben sehr viel durch Ausschlusskriterien, Ausschlussverfahren irgendwie fortbewegt. Mhm. Und ich habe auch angefangen wirklich mit was ganz anderem. Also ich wusste, dass ich BWL auf gar keinen Fall studieren möchte. Also es gab ja diese ganzen klassischen Berufsberatungen, Studienberatungen. Und ich dachte nur so, nee, jetzt irgendwie 4 Jahre auswendig lernen, dafür gehe ich doch nicht an die Uni, das kann ich nicht. Weil auch so zu Abi-Zeiten fühlte ich mich wahnsinnig schlau. Und also ich glaube, das geht vielen so, dass ich aber denke, ich weiß ja alles. Also und irgendwo habe ich auch mal gehört, zur Abi-Zeit hat man das breiteste Allgemeinwissen ever in seinem Leben.
Echt, ja? Mhm. Spannend, okay.
Und dann dachte ich so, nee, also jetzt irgendwie auswendig lernen. Das ist es nicht. Und dann habe ich mich am Ende für Theaterwissenschaft entschieden.
Wow.
Und ich glaube, meine Mutter dachte so, ey, dieses Kind werde ich noch sehr lange durchfüttern müssen. Genau.
Ist sehr spannend.
Ja, also es war einfach was ganz anderes, weil ich auch damals so dachte, ja, ich werde meinen Weg schon finden. Und ehrlicherweise, die Uni ist für mich irgendwie lerne fürs Leben, aber nicht lerne für einen Job. Also lerne zu lernen, lerne dich weiterzuentwickeln. Und dann dachte ich, so werde ich den Rest schon über Praktika rausfinden, auch was es am Ende wird. Habe aber dann festgestellt, dass das nicht so einfach war. Also dann mit Geisteswissenschaften gepaart dann noch mit, also muss ich wirklich sagen, einer Frau zu sein, das war wirklich schwierig. Also ich habe dann häufig auch für ein Praktikum gesagt bekommen, nee, also mit ihrer Qualifikation, da können wir ihnen kein Praktikum anbieten. Mhm. Und dann dachte ich so, für ein Praktikum, was brauche ich denn da für Riesenqualifikationen bitte? Also ich habe offensichtlich ein Abi, ich bin irgendwie sehr gut in meinem Studium. Und dann kam mir so, ja, können Sie überhaupt mit einem Computer umgehen?
Oh, wow.
Und dann meinte ich so, ja, ich schreibe ja jede Hausarbeit auf dem Rechner. Also natürlich kann ich mit dem Computer umgehen, so. Und dann nehme ich noch Fun Fact dazu. Ich habe mir damals eine WG mit einem BWL-Studenten geteilt. Mm. Jetzt rate mal, wer den Computer im Zimmer stehen hatte. Das war nicht er. So, ja. Und dann musste er nach dem 6. Semester irgendwann mal eine Hausarbeit schreiben, war vollkommen gestresst und hat das in der Tat handschriftlich vorgeschrieben und seine Freundin saß bei mir im Zimmer an meinem Computer und hat getippt.
Wow.
Und dann dachte ich so, Moment, und ich muss mich überall rechtfertigen und doppelt beweisen und er wird noch nicht mal gefragt, ob er mit dem Computer umgehen kann, weil ich, also A, BWL-Student und dann natürlich noch ein Kerl, der kann es ja eh.
Ja. So. Ja, das sind diese tollen Stereotypes oder Vorurteile, die wir haben. Was hättest du dir denn damals gewünscht?
was man stattdessen dir entgegengebracht hätte, obwohl du dieses Geisteswissenschaftsstudium gemacht hast und vermeintlich nicht die Qualifikation gehabt hättest?
Dass man einfach sagt, Mensch, wir sehen, Sie haben richtig Lust hier drauf bei einem Praktikum. Also wie groß kann der Schaden denn schon auch sein, den man als Praktikant irgendwie anrichtet? Yeah. Wir werfen Sie da jetzt mal rein und da müssen Sie halt selbst durchschwimmen. Und ich muss sagen, wirklich super war am Ende, weil ich habe dann eben auch festgestellt, so ich muss irgendwas ändern, weil mit diesem Studium werde ich niemals irgendwo hinkommen, wo ich hin möchte. Weil ich habe dann auch irgendwann festgestellt, okay, so Staatstheaterwesen in Deutschland, das ist jetzt nicht das, wo ich mich langfristig sehe. Also ich wollte dann schon irgendwie auch eher, also es war dann damals Veranstaltungsplanung, war dann Event-Marketing und so kam ich, ach, Marketing ist vielleicht auch interessant. Und so bin ich da so in die Richtung reingeschlittert und habe dann irgendwann aber eben auch gemerkt, ich muss irgendwie was, sowas wie BWL oder so mit reinnehmen. Also ich brauche irgendwas Wirtschaftliches in meinem Studium, sonst wird das nichts. Mhm. Und dann hatte ich eine sehr gute Beratung, die sagten auch, Mensch, guck doch mal in England zum Beispiel oder im angloamerikanischen Raum, kannst du einen Bachelor in einem anderen Fach gemacht haben als den Master. Und dann ist es quasi so dein eigenes Risiko irgendwie, ob das hinkommt. Und dann habe ich mich da so ein bisschen informiert und dann habe ich so am Ende auch meinen Abschluss gefunden. Also ich habe dann einen Master in Marketing in England gemacht und die hatten wirklich, weil die nehmen nur 40 Studenten pro Jahr an dieser Uni und dann haben die wirklich so richtiges Auswahlverfahren mit Interview gemacht. Stark. Und dann sagte der auch so, ja, ist halt dein eigenes Risiko, ne? Also du hast jetzt kein Business irgendwas Studies als Bachelor, du hast quasi ein Äquivalent Bachelor, aber das ist Theater Studies so, heißt aber ja nicht, dass du das nicht kannst, so, aber hier ist deine Literaturliste für den Sommer, viel Spaß. Und aber da habe ich quasi von der Uni die Chance bekommen, mich wirklich dann in das Thema Marketing komplett reinzuschieben und habe am Ende auch in diesem Studium wirklich mit Auszeichnung bestanden und da waren wir auch nur drei. Also insofern denke ich so, es ist möglich und das war für mich auch der Ansatz zu sehen, dieses Growth-Mindset-Thema. Ich kann etwas noch nicht. Das heißt aber nicht, dass ich es niemals können werde, sondern einfach aktuell noch nicht. Und wenn ich mich dann selbst eben wirklich da reinwerfe und mit Vollblut, sag ich mal, da reinwühle, kann das alles kommen.
Ja. So. Ja, total. Ich bin da total bei dir und bin auch voll fürs Growth Mindset. Und gleichzeitig muss ich aber sagen, dass ich mir in der besagten Situation, die du gerade schilderst, auch wünschen würde, dass wir da so ein bisschen von diesem, ja, gänzlich bürokratischen Gedanken in Deutschland abkommen würden und einfach mal Leuten ein bisschen mehr zutrauen, weil, ich habe BWL studiert, wie du das gerade schon gesagt hast. Ich war eine von diesen vielen und muss ganz ehrlich sagen, das Einzige, was ich aus dieser Zeit mitnehme, ist, also jetzt studiummäßig betrachtet, dass ich extrem viel auswendig gelernt habe und nichts davon hat mir irgendwas in meinem Berufsleben gebracht, weil dieses unglaubliche Wissen, was du da auswendig lernen musstest, alleine bei der Mathe- oder Statistikklausur angefangen, das war echt ein Buch, ne? Das war irgendwie 10 Zentimeter hoch. Das ist absurd gewesen. Natürlich kannst du danach dir nichts mehr wirklich merken, weil du hast es ja theoretisch auch nie gemacht, so, ne? Und ich finde das immer so ein bisschen schwierig. Also tatsächlich sollten diese Studiengänge viel mehr praktisch laufen und viel mehr irgendwie auch eben Praktika einbinden und dafür sorgen, dass man direkt Anschluss in einem Unternehmen hat und das, was man im Studium lernt, auch wirklich umsetzt in einem Unternehmen. Dann erschließt sich mir das, aber ansonsten ist es für mich einfach nur ein Stück Papier, was dir eben die Tür öffnet. Und das verstehe ich noch nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen.
Ja, und da muss ich echt sagen, rückblickend auch so diese Geisteswissenschaften, die ja gerne auch mal so ein bisschen belächelt werden, muss ich sagen, also das war von Anfang an, also da bin ich auch direkt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, weil ich dachte so nach dem Abi, bin ja total belesen und kenne alles. Dann saß ich da in der ersten Vorlesung und dachte so, hui, das sind nochmal ganz andere auch, also Fremdwörter, also lateinischen Ursprungs, wo ich so dachte, ich dachte eigentlich, ich bin ganz gut dabei, ich hatte mein Latinum und saß dann da, dachte so, das musst du erst nochmal nachschlagen und dann ging das halt auch gleich los mit, ja, hier ist eure Literaturliste, ihr lest es und dann musstest du ja auch selbst anfangen, schon ab Semester 1 irgendwie deine Hausarbeitsthemen selbst zu definieren, einzugrenzen, die Literatur selbst auszuwählen und das hat mich irre geschult. Also zum einen, also sich zu überlegen, okay, welchen Scope nehme ich denn? Also auch so dieses, wie weit gehe ich? Wo weiß ich, treffe ich eine Abgrenzung für ein Thema? Wie begründe ich das? Und das ist halt auch das irgendwie Coole gewesen. Es gibt halt selten ein richtig oder falsch, sondern eher ein, ist es sinnhaft begründet und hergeleitet? Ja. Und das, muss ich sagen, ist für mich heute in der Arbeitswelt super hilfreich. Also für Argumentationen, wenn du irgendwo ein Projekt diskutierst oder wenn du Argumente für oder gegen etwas sammelst, hilft mir das total, also zum einen auch dieses Formulieren gelernt zu haben, aber auch die thematische Abgrenzung. So, und da muss ich sagen, also das hat mich wahrscheinlich schon doch auch sehr gut für die Businesswelt vorbereitet.
Ja, genau, aber auf zwischenmenschlicher Ebene, ne? Genau, auf diesem sozialen, auf dieser sozialen Ebene, finde ich. Ja,
absolut. Also auch natürlich null inhaltlich, weil auch das war für mich irgendwann so, ich fand es super spannend, ne? Aber Aufführungsanalyse, dann analysierst du halt Aufführungen von Theaterstücken und es ist total spannend, was da semantisch alles passiert. Aber am Ende dachte ich so, ja, die Arbeit, die ich jetzt darüber schreibe, ist für mich total spannend, für den Prof total spannend. Aber welchen Impact hat das bitte auf die Welt? Was verändere ich denn damit zum Besseren, zum Schlechteren? So, also und das war für mich dann auch so eine Frage, wo ich dachte, irgendwie nicht, ich will auch was bewegen in dieser Welt und nicht nur für mich selbst irgendwie Inspiration haben, sondern irgendwie auch Dinge voranbringen. Weil auch dann irgendwie das wurde da immer so ein bisschen, sag ich mal, in so Details habe ich das gemerkt, dass so das Thema Gleichstellung Mann-Frau ist halt doch noch gar nicht so weit da, wie ich es immer dachte.
Ja, also, absolut richtig.
Weil ich bin auf einer Mädchenschule groß geworden und da hatte ich das Thema nie. Also ich war ab der 5. Klasse auf einer Mädchenschule und die wurde von einer naturwissenschaftlich studierten Nonne geleitet. Und die war natürlich immer so Frauen und Naturwissenschaften. Und ich bin halt nie mit diesem Thema konfrontiert worden, bis ich dann nach meinem Highschool-Jahr, das ich dann hatte, bin ich dann auf eine gemischte Schule für mein Abi gegangen. Und auf einmal sind mir so Sachen entgegengebracht worden, wie so, Mädchen und Mathe, ja, nee, das ist ja eh nicht so eine gute Passung. Und und ich wusste halt bei so ein paar Sachen irgendwie Quadratzahlen mussten wir damals auswendig lernen. Und dann war irgendeine Frage, ich so, ja, weiß ich. Und er so, oh, ein Mädchen, das die Quadratzahlen kennt und so. Naja. Und ich war richtig geschockt und dachte immer, was will der mir denn gerade sagen? Mhm. Also, weil ich bin mit sowas sonst nie konfrontiert worden. Und dann erst so am Abi oder in der Abi-Zeit habe ich dann festgestellt, so, okay, irgendwie wird hier eine Unterscheidung gemacht, komisch. Dann ging das so beim Studium so ein bisschen so Frau und Geisteswissenschaften, schwierige Kombination. Ja. Und das waren dann wirklich so Bits and Pieces oder auch im Studium dann schon. Das war für mich auch einmal augenöffnend. Da waren wir in so einem Tanztheater-Vorstellung und war dann damals noch so der Schocker irgendwie, die Darsteller ziehen sich aus. Und dann erst gingen bei den Frauen die Klamotten weg und dann war schon ein bisschen, merkte man so, manche im Publikum waren so ein bisschen uhuhu. Und dann irgendwann zogen sich die Männer auch noch aus. Und dann auf einmal waren die Leute schockiert und die Älteren oder einige ältere Besucher haben dann das Theater verlassen. Und dann dachte ich so, ja krass, also anscheinend ist eine nackte Frau gesellschaftlich akzeptiert und ein nackter Mann aber nicht. Und das war für mich auch, dachte ich so, also in was für einer Gesellschaft sind wir denn hier?
Ja,
und das
ganz
war für mich auch so ein Antreiber, dass ich dachte, also irgendwie müssen wir da, glaube ich, noch mal ein bisschen ran.
Ja, definitiv. Genau. Wir sind mitten im Thema. Was hältst du denn eigentlich von der Einführung der Frauenquote?
Gutes Thema. Dachte ich früher immer, was ein Quatsch, braucht man nicht. Die Frauen, die wollen, die kommen da irgendwie schon voran. Mittlerweile sehe ich das ganz anders, weil offensichtlich funktioniert es ja nicht. Also mit irgendwie Freiwilligkeit passiert da nicht genügend. Und ich will auch gar nicht immer so, finde ich halt auch schwierig, immer der böse weiße Mann so, denke ich so, nein, das ist es auch nicht. Aber einfach dieses, man ist sich ja oft seiner Vorurteile gar nicht bewusst oder wieso wir Entscheidungen treffen. Und wenn wir da einfach nicht die Realität unserer Gesellschaft abbilden in den Gremien, in denen Entscheidungen getroffen werden, werden die Entscheidungen nicht für alle relevant sein. So, weil auch ich maße mir auch nicht an, dass nur weil ich jetzt eine Frau bin, auf einmal alles total richtig mache. Nein, wir müssen einfach dafür sorgen, dass die, für die wir die Entscheidungen treffen, auch vertreten sind bei der Entscheidungsfindung. Das, finde ich, ist das Wichtige. Und da ist natürlich der größte Gap ist jetzt erstmal, sag ich mal, Mann-Frau. Aber dann gibt's ja noch genügend weitere Unterteilungen, die es immer fragmentierter machen.
Ja. Und welche konkreten Maßnahmen würdest du vorschlagen, um eben eine solche Gleichstellung, nehmen wir auch mal Chancengleichheit und Gleichstellung, können wir ja sagen, ne, in einem Unternehmen zu fördern?
Also das Erste ist wirklich das Tracken auch der Zahlen, also weil das ist auch ganz klar, das, was sichtbar ist und gemessen wird, das wird sich auch auf Dauer verändern, weil wenn ich gar nicht weiß, wie meine Zahlen sind, kann ich auch sehr schwer was verändern. Dann wirklich auch die Repräsentanz sicherstellen, also dass man wirklich sicherstellt, ich habe auf Führungsebene eine gute Durchmischung von eben allen meinen Parametern, die ich da sehen möchte. Aber dann ist natürlich auch ganz klar eine Kultur schaffen, in denen auch alle sein möchten. Weil das eine ist natürlich erstmal vorrangig zu sagen, ja, es könnte ja theoretisch jeder. Wenn aber am Ende die Gegebenheiten so sind, dass es nur für einen Bereich oder eine spezielle Gruppierung passt, dann hilft das halt auch nicht weiter. Ne? Also so das Thema ja, Chancengleichheit oder, also ich finde immer ganz wichtig auch so diese Vereinbarkeit. Also es ist wieder so das klassische Mann-Frau-Thema. Die wenigsten Männer werden gefragt, wenn sie irgendwie in der Familienplanung sind, wie sie das mit der Karriere hinbekommen. Ja. Bei Frauen wird die Frage dauerhaft gestellt.
Ja.
So, und es wird auch immer wieder hinterfragt. Ne?
Ja.
Und auch einfach da auf die Kleinigkeiten achten, dass das auch schwierig ist. Oder auch Männer, die das versuchen, die werden ja schon häufig auch noch entweder belächelt oder dann wird gesagt, oh, das ist schon karriereschädlich. Finde ich auch schwierig. Also einerseits denke ich so, naja, welcome to the club, ja, das ist das, was wir Frauen seit Jahren mitmachen. Wenn du sagst, ich nehme Elternzeit, weißt du, es ist sehr wahrscheinlich zumindest mal ein Knick in deiner Karrierelaufbahn.
Ja.
Wenn das jetzt Männer durchlaufen, denke ich so, ja, dann ist es jetzt irgendwie zumindest ausgeglichen. Aber dann wiederum der Blick so nach Skandinavien. Also ich hatte das Glück, 2 Jahre mit Beiersdorf in Dänemark zu leben.
Ja.
Und das war für mich wirklich augenöffnend. Also da auch zu sehen, wie einfach diese Vereinbarkeit in der Gesellschaft verankert ist. Also das fängt bei Kleinigkeiten an, dass einfach die Kitas auch 10 Stunden anbieten. Also wow, ich habe ja das eben festgestellt, mein Mann und ich, also ist ja vielleicht auch noch, kommen wir da später drauf, welche Modelle das so gibt. Wir haben uns für uns ganz klar entschieden, wir arbeiten beide Vollzeit. Mhm. Und entsprechend hatten wir auch, in Hamburg gibt's ja ein Kita-Gutscheinsystem. Das heißt, ja, da bekommst du eine Unterstützung vom Staat, was super ist. Ja. Aber dann musst du erstmal eine Kita finden, die überhaupt 10 Stunden anbietet.
Und meistens ja auch erst ab Kindern, die 1,5 Jahre aufwärts sind, ne?
Exakt, exakt.
Ja.
Und dann, also auch bei mir war irgendwie klar, also wir wollten halt unser Kind auch sehr früh in die Kita geben, weil ich so dachte, naja, also was ist denn für ein Kind spannender, mit mir alleine zu Hause zu sitzen oder mit anderen Kindern? Also dachte ich so, und das hat ja gar nichts damit zu tun, dass ich mein Kind weniger lieb habe, sondern einfach, wo bekommt denn dieses Kind bitte mehr Inspiration? Mit anderen Kindern, die da schon rumflitzen, krabbeln, wie auch immer.
Naja, auf jeden Fall. Corinna, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, aber ganz im Ernst, ich finde tatsächlich auch, dass man in dem Zusammenhang sagen darf, und wie bist du die beste Mutter? Und die beste Mutter ist man ja nur dann, wenn man auch für sich sorgen kann. Und das bedeutet, dich beispielsweise beruflich, persönlich Exakt. Zu entwickeln. Und Exakt. Wenn du nur zu Hause hängst und irgendwann frustriert bist, dass du irgendwie IT-Teil und Windeln wechseln machst, dann bringt es niemandem was, glaube ich. Ne? Also es ist auch vollkommen okay.
Mhm. Ja, und das ist in der Tat der beste Rat. Und den gebe ich auch jetzt jede Person, die ich sehe, die in der Familienplanung steckt, da sage ich auch ganz klar, überlegt euch, was für euch als Paar das Richtige ist. Ja, weil das kann euch keiner mehr nehmen. Und das Kind wächst ja in eurer Realität auf.
Genau.
So, das heißt, wenn ihr glücklich seid, ist das Kind das auch. Auch wenn ihr vielleicht weniger Zeit habt für das Kind. Aber die Zeit, die ihr habt, werdet ihr glücklich sein. Und das strahlt ja aufs Kind ab. Oder das Kind nimmt ja die Schwingungen total auf. Und Absolut. Das war für mich so ein auch augenöffnender Rat mal. Dachte ich so, stimmt, weil das Kind kennt es ja auch gar nicht anders. Also ja. Du bist ja die Realität für das Kind. Und wenn du als Familie, also meistens sind es ja dann erstmal dann Papa, Mama, ein Kind, vielleicht sind es Zwillinge, 2, wie auch immer. Aber wenn das dann losgeht, ist das ja erstmal eure Realität, die ihr euch schafft.
Absolut richtig. Und ich glaube, dass es in dem Zusammenhang wichtig ist, dass man einfach die Zeit, die man miteinander verbringt, also die sogenannte Quality Time, dass man die einfach richtig verbringt und da nicht dann auch 24/7 am Handy hängt oder telefoniert oder irgendwas Besseres zu tun hat.
Genau.
Wobei das natürlich auch mal sein kann. Also wir müssen auch bei der Realität bleiben so ein bisschen. Ich finde aber, dass das alles okay ist und dass es total wichtig ist, dass man sich selber treu ist. Das ist eigentlich das, was im Vordergrund steht. Genau. Ne?
Und ich finde es auch viel wichtiger, dass ich meinen Kindern zum Beispiel vorleben kann, mein Job macht mir auch Spaß.
Ja.
Ja, das ist auch viel Zeit, die ich da verbringe. Aber ich bin eine glückliche Person. Ne? Also ich fände es viel schlimmer, wenn das so ein, ich muss arbeiten gehen und wie furchtbar und montags geht irgendwie die Plackerei wieder los. Also denke ich so, welches Bild würde ich denn dann meinen Kindern bitte vermitteln?
Ja. Und wie geht ihr damit um, wenn ihr jetzt beide Vollzeit arbeitet? Weil wenn ich jetzt an unseren Kita-Alltag denke, gerade auch zu Pandemiezeiten und danach, gefühlt jeden zweiten Tag war die Pandemie zu oder Erzieher waren krank oder das Kind ist krank. Wenn sowas passiert, Wie sieht euer Alltag dann aus? Ist dann absolutes Chaos oder habt ihr Unterstützung auf irgendeine Art und Weise?
Ja, also ganz klar, ohne Unterstützung wäre es nicht möglich. Das muss man ganz klar sagen. Also da auch nochmal die Referenz eben auch vielleicht zu den Nordics. Also hier ist einfach das System aktuell, finde ich, noch nicht so gut, dass es ohne Unterstützung geht. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, es braucht ein Dorf, um Kinder zu erziehen oder großzuziehen. Ja. Und ein bisschen stimmt das auch. Also wir haben jetzt wirklich das Glück, aber das ist auch ein bisschen, sag ich mal, ja, nicht bewusst so gekommen, aber wir haben zum Glück beide Omis in der Nähe hier in Hamburg wohnen.
Toll, ja.
Und ohne die beiden Omis wäre es gar nicht möglich. Zwischendrin hatten wir auch noch on top Babysitter, Kinderfrauen, weil es geht nicht immer. Also klar finde ich, ich habe auch jetzt das Glück, sag ich mal, ich einen Bürojob und wenn ich im Homeoffice bin, kann ich ein paar Dinge flexibel legen. Ich kann aber eben auch nicht alle Termine einfach wegschieben oder ignorieren. Das geht eben nicht. Aber eben zum Beispiel mein Mann, der ist Flugzeugelektroniker. Das ist schwierig im Homeoffice. Also das geht eben einfach nicht so.
Ja.
Und entsprechend sind einfach, wenn er beruflich einfach, also wenn er bei der Arbeit ist, dann kann er nicht mal eben kurz irgendwie die Kinder holen und ist dann wieder zu Hause. Das funktioniert eben nicht. So, oder eben auch zum Beispiel meine Mutter, die ist auch noch sehr mobil, die kann dann auch mal die Kinder in der Schule oder Kita abholen und nach Hause bringen.
Ja,
und damit ist es mir häufig auch schon mal, also ist mir riesig geholfen, wenn ich hier in einem Call sitze und durchgetaktet bin, dann ja, kann ich zu Hause sein, aber ich schaffe es dann vielleicht nicht, irgendwie loszufahren und dann kann sie aber die Kids herbringen zum Beispiel.
Ja.
Und
ja,
also ohne so ein Support-System würde es wirklich nicht gehen.
Ich finde diesen Impuls oder auch Appell total schön, dass du das auch am Ende nochmal so zusammenfasst, weil ich tue mich damit immer so ein bisschen schwer, wenn gerade auch Menschen, die in so krassen, verantwortungsvollen und hohen Positionen wie du sitzen, so tun, als wenn das total normal wäre, dass man das nebenbei alles noch wuppt und selber schafft. Ich glaube, es ist weil das ist nämlich der Punkt, es ist unmöglich. Und wenn man dann noch bedenkt, dass ja der Großteil der Menschen oder der Leute in unserer Gesellschaft eben auch nicht die finanziellen Mittel überhaupt haben, sich externe Hilfe zu suchen, dann wird ganz klar deutlich, Vereinbarkeit ist immer noch ein großes Fragezeichen. Und das wäre eigentlich auch meine Frage an dich. Glaubst du, dass Vereinbarkeit in unserer Gesellschaft überhaupt möglich ist?
Also ich würde sagen, möglich ja, aber dafür ist schon noch ordentlich Veränderung notwendig. Weil auch da ist es wieder für mich, da müssen alle an einem Strang ziehen. Und das ist dann eben wirklich die Wirtschaft, also die Unternehmen. Dann ist es aber auch die Politik mit den Rahmenbedingungen. Dann ist es aber auch die Gesellschaft selbst. Also weil auch da interessanterweise was ich zum Teil auch für Gegenwind bekommen habe bei meiner Entscheidung, das fand ich schon auch interessant. Also mein Mann und ich, also als wir dann erfahren haben, ich bin schwanger, das war bei uns auch alles. Ich dachte erst, ich bin irgendwie ganz komisch krank und habe irgendwas. Bin zum Arzt und stellte dann fest, nee, ich habe gar nichts Schlimmes, ich bin Ende dritter Monat.
So. Wow, ja.
Also das war so, oh, okay. Und entsprechend fehlten uns auch natürlich dann, also bis zum Due Date waren es ja dann nur noch 6 Monate.
Mm.
Und das musste alles so ein bisschen schneller gehen. Naja, und dann haben wir irgendwie so überlegt, wie machen wir denn das alles und so. Und ich so, ja, für mich ist halt klar, ich möchte weiterhin in meinem Job Vollzeit arbeiten. Ich möchte nicht in Teilzeit gehen. Und mein Mann hat auch gesagt, so, nee, irgendwie, das ist für mich eigentlich auch keine Option. Und ich hatte eben direkt davor auch die Erfahrung in den Nordics gesehen und habe gesagt, das ist ja möglich. Also da gehen auch die Väter die Kinder in der Kita abholen. Das ist alles total normal, ist alles machbar. Also wir versuchen das jetzt mal. Und wenn es nicht klappt, können wir immer noch gucken. So, und dann war halt auch für mich klar, irgendwie das ganze Thema mit Elternzeit, wer nimmt wie viel und so. Und dann, das ist ja also da dachte ich so, alleine dieses Ausfüllen dieser Formulare, da sind wir schon fast gescheitert. Oder
ja,
dachte, wir
ist
sind
Wahnsinn.
Jetzt, also da dachte ich, wie will das denn jemand machen, der vielleicht auch dann noch nicht mal Deutsch als Muttersprache hat? Also ich war wirklich zum Teil, dass ich da saß und mir 5-mal die Sachen durchgelesen habe. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, okay, für mich, ich mache das so, ich nehme den gesetzlichen Mutterschutz, das sind die 2 Monate nach der Geburt und dann steige ich wieder Vollzeit ein und mein Mann bleibt zu Hause und nimmt 8 Monate Elternzeit. So.
Ja.
Und weil er sagte, oh, ich will auch eine Rolle haben und ich meinte so, ich habe ja sowieso rein körperlich schon eine engere Bindung.
Ja.
Und für uns war das eine super Option, aber ich wurde richtig, also ich sag mal, passive-aggressively angefeindet mit Fragen, warum ich überhaupt ein Kind hätte, wenn ich nach 2 Monaten wieder Vollzeit arbeiten gehe. Und dann könnte ich mir das doch sowieso sparen. Und dann irgendwann ist mir auch mal in einem Termin wirklich die Hutschnur geplatzt und meinte, sag mal, was maßt ihr euch eigentlich alle an? Also A, ist es mein Leben, meine Familie? Da habt ihr eigentlich schon mal gar nicht mitzureden. Und B, wieso tut ihr immer so, als ob ich als Mutter alleine jetzt mit diesem Kind unterwegs bin?
Ja.
Ich bin in der glücklichen Situation, wir sind eine Familie, ich habe einen Papa, der dazu gehört, der auch eine ganz aktive Rolle einnehmen möchte. Also ja. Spart euch jetzt bitte eure Verurteilungen, weil das waren ja noch nicht mal Bewertungen, das waren wirklich krasse Verurteilungen.
Ja.
Und als dann so, dein Mann, ja, das wusste ich ja nicht. Dann denke ich so, ja, eben, deswegen spar dir bitte die Bewertung, bevor du es weißt. Und B, eigentlich geht es sich auch noch nicht mal was an.
Nee. Und interessant dabei finde ich auch tatsächlich, dass das ganz schnell deutlich wird, egal wie man es macht, man macht es nicht richtig. Ne? Also ja,
genau,
wenn du in die eine Richtung gehst, dass du zu viel in Anführungsstrichen arbeitest, dann bist du eine schlechte Mutter. Wenn du gar nicht arbeitest, dann bist du auch nicht richtig, weil du nicht arbeitest.
Genau.
Und lustigerweise reden wir da ja auch immer nur über die Frauen und selten über die Männer. Also, ne, weil
es gibt ja auch nur eine Rabenmutter, es gibt selten einen Rabenvater.
Ja, ja.
Und auch da finde ich es halt spannend, es ist ja wirklich auch so ein deutsches Wort. Also das gibt es ja in keiner anderen Sprache.
Ja, du hast gerade gesagt, du wolltest auf keinen Fall Teilzeit arbeiten, sondern Vollzeit. Was ist denn, wenn du jetzt beispielsweise mit Mitarbeitenden konfrontiert bist, die sagen, ich möchte gerne in Teilzeit gehen? Ne? Wir haben das schon zu Pandemiezeiten gelernt beziehungsweise verstanden, dass Arbeitszeit oder unterschiedliche flexible Arbeitszeitmodelle gut sind oder gut sein können. Wie stehst du dazu? Was glaubst du, müssen wir heutzutage auch noch beibehalten und wieso?
Ja, also ich finde es total wichtig, das als Möglichkeit zu haben. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, es muss halt jeder oder jede für sich selbst finden, was ist mein bestes Modell? Und das sage ich auch allen. Also ich so, ihr müsst für euch rausfinden. Und nur weil ich als Mutter Vollzeit arbeite, sage ich gar nicht, das ist die beste Lösung. Null. Also jeder und jede muss für sich rausfinden, welches Modell möchte ich haben. Und auch, es gibt ja auch Menschen, die sind eben nicht Mutter oder Vater und wollen trotzdem nicht Vollzeit. Also es gibt ja jetzt irgendwie ganz viele Gründe, wieso man vielleicht sagt, ich möchte nicht Vollzeit jetzt auch in meinem Fall bei einem Unternehmen arbeiten. Da gibt es sicherlich junge Leute, die irgendwie sagen, nee, ich will noch ein Startup an der Seite oder ich will dies und jenes, ich will noch irgendwie mich engagieren. Und da passt ein Vollzeit-Konzernjob nicht in meine Lebensrealität.
Ja.
Und dann muss ich mich halt fragen, möchte ich aber dann auf so ein super Potenzial verzichten? Oder habe ich nicht ein Modell, das es mir ermöglicht, super tolle, inspirierende Leute in meinem Team zu haben? Nicht Vollzeit, aber das ist ja auch fein. Aber die geben dann ihr Bestes, wenn sie da sind, weil sie nämlich wissen, ich gebe ihnen die Chance, dass sie ihr Leben so leben können, wie sie es möchten. Und ich finde, das ist für mich ein so ein Punkt, sage ich auch immer so, wenn wir eins aus der Pandemie gelernt haben sollten, ist es hoffentlich das, dass wir als Unternehmen durchaus Flexibilität geben können. Und das ist so das Mindeste, was ich anbieten kann.
Ja, ja, voll, voll. Ich finde dein Mindset und deine Haltung da total progressiv und unterstütze das. Gleichzeitig würdest du denn sagen, dass die Leute, die beispielsweise sich dafür entscheiden, ein bisschen flexibler zu arbeiten, weniger Arbeitsstunden in der Woche am Arbeitsgeschehen teilzunehmen, trotzdem die gleiche Leistung bringen oder trotzdem imstande sind, die gleiche Leistung zu bringen, die eventuell nötig ist?
Also ist jetzt die Frage, gleiche Leistung im Vergleich zu was? Also natürlich ist schwierig zu sagen, jemand, der 20 Stunden arbeitet, bringt die gleiche Leistung wie jemand, der 40 arbeitet.
Da
würde ich sagen, das muss man dann schon runterbrechen auf, welche Leistung erwarte ich in den 20 Stunden? Oder gibt es eben, also jetzt bei Beiersdorf ist es so, da gibt es relativ viele so Tandem-Modelle, also so Job-Shares. Und dann kann man eben überlegen, okay, dann bewertet man eben vielleicht die Leistung dieses Tandems in Summe. Weil
sehr
die
gut.
dann zusammen die Vollzeitstelle quasi ausfüllen. Ne? Und das gibt's wirklich häufig, dass die dann auch sagen, wir bewerben uns auch als Tandem. Also die bewerben sich quasi mit einem Lebenslauf. Und also ich hatte das auch einmal selbst, war für eine Rolle in Diskussionen und im Bewerbungsprozess und wusste, es hatte sich parallel auch ein Tandem beworben.
Mhm.
Und dachte so, boah, das wird ganz schön schwer, weil ich bin ein Lebenslauf, die sind zwei.
Mhm.
Also das ist ja schon mal von vornherein der bessere Startpunkt, ne?
Ja.
Und also ich finde, da liegt eine Riesenchance drin, die, ich sage jetzt mal, man sagt so auf Neudeutsch, embraced werden sollte. Also ich finde, da liegt echt für so ziemlich alle Unternehmen oder auch Unternehmensformen eine Riesenchance drin.
Ja, bin ich ganz bei dir.
Und wenn man es eben weiter denkt als nur, das ist eine Lösung für Teilzeitmütter. Weil das ist für mich irgendwie genau nicht, was es sein soll.
Genau.
Ja.
Und das war auch darauf von meiner Frage abgezielt, ne? Nicht darauf, dass man exakt die gleiche Leistung, das ist natürlich nicht möglich, weil du weniger Stunden arbeitest, sondern dass man trotzdem unterstellt, dass diese Person mit dem gleichen Herz, mit der gleichen Energie, mit dem gleichen Engagement irgendwie in so eine Position geht und dann in den 25, 20, 30 Stunden eben abliefert.
Genau. Und da ist für mich genau wieder das Mindset nämlich das Thema, weil das Engagement der Person wird nicht davon bestimmt, wie viele Stunden diese Person arbeitet, sondern das ist das Mindset der Person. Also wenn diese Person richtig Lust auf diesen Job hat und richtig was bewegen will, dann wird die das auch in 20 Stunden tun. Hm. Und dann vielleicht sogar noch mal mehr, weil sie weiß, Mensch, dieser Arbeitgeber, der gibt mir die Chance, parallel noch was anderes zu machen, was mir auch total wichtig ist. Und entsprechend setze ich mich da auch ein, weil ich merke, die sehen mich als Mensch, die sehen mich als gesamte Person und nicht nur als irgendwie eine Figur auf dem Schachfeld.
Ja, sehr cool. Corinna, ich höre aus unserem Gespräch heraus, dass du sehr, sehr pro menschliche Arbeitswelt oder auf menschliche Arbeitswelt appellierst und dafür einstehst. Wieso ist das so? Wieso liegt dir das so sehr am Herzen?
Ja, alles andere ist also meiner Meinung nach einfach auch Quatsch, weil diese Welt besteht ja aus Menschen, Dinge, die sich weiter bewegen. Wenn hier irgendwas auf dieser Welt geschehen soll, werden es die Menschen sein, die das voranbringen. So, und dann ist eigentlich alles, was den Menschen nicht als Ganzes betrachtet, meiner Meinung nach überhaupt nicht zielführend. Also auch in einem Team. Ich habe einmal ein Team übernommen und das war wirklich, da dachte ich so, was ist in diesem Team los? Also die haben sich gegenseitig wirklich null vertraut und auch dann, also war irgendwie immer so eine Neid- und Missgunststimmung und ich dachte so irgendwie, jetzt musste erst mal rein, was ist hier los? Hab mit jedem auch irgendwie einzeln gesprochen und dann auch aus den einzelnen Gesprächen eben rausgehört, so zum Teil waren dann die Job-Scopes gar nicht so die richtigen oder da wurden Dinge verändert und es war gar nicht mit denen abgestimmt und es wurde ihnen irgendwie immer ganz viel vorgesetzt. Da habe ich auch gesagt, okay, wir fangen jetzt hier nochmal bei null an, ich sortiere das Team neu, ich nehme eine neue Struktur rein, so dass das Sinn macht und so, dass ich auch die Personen da einsetzen kann, für die Themen, für die sie brennen. Weil das ist auch meine Überzeugung und also das habe ich jetzt einfach in der Erfahrung auch gesehen. Wenn jemand für ein Thema brennt und du die Person auf dieses Thema setzt, wird sie immer exzellente Leistungen bringen.
Ja, voll.
Und dann wäre es doch kompletter Quatsch zu sagen, nee, weil die Person ist mir jetzt egal, ich mache jetzt irgendwas anderes damit. Also da würde ich mir selbst ins eigene Fleisch schneiden sozusagen. Und auch also quasi, wenn ich ganz egoistisch als Führungskraft bin, will ich doch, dass die Leute, die ich im Team habe, ihr Bestes geben.
Ja.
Und wie schaffe ich das, wenn ich sie als ganze Menschen betrachte und ihnen diese Themen gebe, für die sie brennen?
Ja, ja. Gleichzeitig habe ich gerade gedacht, hast du natürlich aber auch als verantwortende Person in dem Unternehmen auch Ziele, die du irgendwie erreichen musst. Und du musst ja auch dafür sagen, dass die Gesamtperformance am Ende irgendwie stimmt.
Genau.
Ne? Wie passt das zusammen? Beziehungsweise wie gehst du damit um, wenn du merkst, dass du ehrlicherweise auf die Menschen schauen möchtest und dafür sorgen möchtest, dass die Menschen irgendwie so ihre Arbeit leisten können, wie es richtig wäre und gleichzeitig merkst du aber auch, dass es nicht so richtig funktioniert.
Ja, gut, dann müsste ich nochmal an der Struktur irgendwie da reinschauen oder eben gucken, woran liegt's denn, dass die Performance nicht stimmt. Weil ich sag mal, kaum jemand wird morgens aufstehen, in den Spiegel gucken und sagen, boah, heute will ich aber mal so richtig schlecht abliefern.
Ja.
Also das ist ja selten ein Antreiber für Personen. Und eigentlich wollen ja alle, sag ich jetzt mal pauschal, in ihrem Leben was erreichen und auch irgendwie Erfolge für sich sehen. Also so dieses auch Selbstverwirklichen oder auch Selbstwirksamkeit. Also es will ja jeder irgendwie einen Erfolg sehen. Und dann würde ich eher da ansetzen, also statt jetzt irgendwie zu sagen, Performance stimmt nicht und draufprügeln irgendwie, da würde ich eher gucken, woran liegt es denn? Also es muss ja einen Grund dafür geben. Und ist dann entweder irgendwo ein Briefing nicht klar oder sind die Erwartungshaltungen nicht klar oder gibt's irgendwas, was aktuell die Performance schmälert, dass die Person sagt, ich kann das gerade nicht abliefern in dem Maß. Aber auch dann ist es wieder die Frage, woran liegt es? Ist da gerade eine Überforderung? Gibt's da andere Themen?
Und dann muss man da irgendwie...
Genau, also ich würde halt immer anfangen, wo ist das Positive, also wo sind die Stärken der Person und darauf aufbauen und zu schauen, wie kann ich diese Stärken stärken, statt immer irgendwie, wie es früher, also so habe ich das auch gelernt, so was sind die Development Areas, an denen muss man arbeiten. Und dann denke ich so, naja, aber es ist ja noch niemand irgendwie ein Genie geworden, weil er irgendwie an seinen Schwächen gearbeitet hat.
Ja, ja. Und aus der Beobachtung heraus und auch meiner eigenen Erfahrung zeigen wir schon, dass wir in vielen Bereichen unserer Arbeitswelt schon noch sehr rückläufig arbeiten beziehungsweise nicht so sehr progressiv sind, wie wir das jetzt gerade darstellen. Würdest du sagen, dass wir da auf einem guten Weg sind?
Ich würde sagen, auf einem guten Weg ja. Aber natürlich, ich lebe jetzt auch so in meiner Bubble, sag ich mal, und in meiner Realität. Aber auch umso wichtiger, dass es eben Möglichkeiten gibt, wie jetzt so einen Podcast oder auch irgendwelche anderen Gremien, einfach um Modelle und Möglichkeiten sichtbar zu machen. Also ich glaube, häufig ist es auch ein Aufzeigen von, es geht auch anders, Augen öffnen für die, die das vielleicht aktuell noch gar nicht so sehen oder dass sie sagen, das kann ja gar nicht funktionieren, dass man dann Beispiele aufzeigen kann, geht doch, schau mal, funktioniert super. Und ich glaube, es braucht diese guten Vorbilder oder diese guten Beispiele und Cases, dass man zeigen kann, es funktioniert richtig gut. Und vielleicht auch nochmal so einen Punkt zurück zu diesem, den ganzen Menschen betrachten. Das hat nichts damit zu tun, dass ein Team dann eben nicht mehr abliefern müsste. Gar nicht. Sondern ich sehe es eher wieder so, wenn ich aber die Menschen so einsetze, dass sie für ihre Themen brennen, werde ich automatisch gute Ergebnisse abliefern. Und dann muss ich gar nicht groß was anderes noch machen.
Ja, absolut richtig. Wir sind aktuell für mein Empfinden irgendwie in einer sehr herausfordernden Zeit, sowohl wirtschaftlich als auch menschlich, finde ich. Und ich habe mich gefragt, wie gehst du mit solchen Lebensphasen um? Was machen diese Phasen mit dir?
Das Gute ist, also ich habe auch gelernt, dass das Leben in der Tat aus Phasen besteht. Mhm. Also und dann manchmal muss man einfach sagen, okay, das ist jetzt vielleicht gerade eine anstrengendere Phase. Wichtig ist für mich nur immer ein Learning draus zu ziehen. Also dann irgendwie nicht nur zu sagen, egal, das war's jetzt, sondern was nehme ich daraus mit, was war anstrengend. Ich habe hier gerade noch ein bisschen Besuch bekommen.
Ja.
Also was mache ich damit und wie führe ich das weiter, dass ich gestärkt und besser daraus gehe.
Ja. Und welche Werte und Prinzipien sind für dich besonders wichtig im Arbeitskontext mit anderen Menschen, die du da so beibehalten möchtest, die du gerne förderst, die du aber auch gerne dir von anderen Leuten wünschst?
Ja, also das Erste ist, glaube ich, ganz wichtig, Wertschätzung, Respekt und Ehrlichkeit. Das sind so für mich die Dreh- und Angelpunkte. Und für mich selbst ist halt das Thema Curiosity ganz wichtig.
Ja.
Weil nur wenn ich auch neugierig auf die anderen bin, kann ich die richtigen Fragen stellen.
Absolut richtig, ja, super Impuls, dankeschön. Corinna, wir sind jetzt fast am Ende und ich habe noch zwei Fragen an dich.
Ja.
Und zwar einmal, welchen Ratschlag würdest du einer Person geben, die aufgegeben hat, sich für eine gesündere und gerechtere Welt einzusetzen, weil sie der Meinung ist, dass man diese Welt eben nicht mehr verändern kann?
Also ich würde sagen, Veränderung geht immer und aufgeben, das ist schwierig. Also natürlich muss man irgendwie der Person erstmal sagen, gib nicht auf, es gibt Hoffnung, weil auch da bin ich wieder bei diesem Growth-Mindset-Thema. Nur weil etwas aktuell gerade so nicht ist, sage ich immer noch nicht oder gerade nicht.
Ja. Ja.
Und eben dieses kleine Thema im Englischen ist es das Yet, im Deutschen ist es eben das Noch. Das ist, glaube ich, das ganz Wichtige.
Ja.
Weil ich würde sagen, also Stillstand gab es eigentlich auf dieser Welt ja noch nie. Also es hat sich ja immer irgendwas entwickelt. Und ich sage immer, dann bin ich lieber Teil der Entwicklung, statt irgendwie zuzuschauen, was irgendwie am Ende andere meinen, wie es sich entwickeln soll. Also dann bin ich lieber Teil des Ganzen und kann auch in meiner Realität, also weil eben für mich, denke ich jetzt so, ich mache ein paar Dinge für mich richtig, vielleicht fänden das andere auch so, und das möchte ich dann nach außen tragen. Aber eben nicht auch mit dem Anspruch, das ist jetzt für alle das Nonplusultra, aber einfach vielleicht für manche ist es eine Inspiration und dann ist doch super.
Ja, sehr, da glaube ich sehr dran. Sehr, sehr hoffnungsvolle Worte. Dankeschön. Und mein letzter Gast fragt dich, wie definierst du Glück für dich?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eigentlich, wenn ich für mich meine Stärken einbringen kann und was bewegen kann.
Dankeschön.
Und das ist wirklich auf egal was bezogen, also sei es privat oder beruflich.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Magst du meinem nächsten Gast, der nächsten Gäste, noch eine Frage stellen?
Ja, und zwar, das wäre für mich, was machst du, um weiterhin neugierig zu bleiben und zu lernen?
Dankeschön. Corinna, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass du mit mir gesprochen hast und uns so tolle Impulse und Inspiration geliefert hast. Ich würde mir wünschen, dass es viel mehr Führungskräfte und Menschen wie dich in solchen hohen Positionen gibt, damit wir die Welt dadurch ein kleines Stückchen besser machen. Dankeschön.
Danke dir.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.